DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Was sind die Folgen des Coronavirus für die Entwicklungsländer? Darüber spreche ich heute mit Joachim Nagel aus dem Vorstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der weltweit größten nationalen Förderbank und der größte Projektfinanzierer Deutschlands in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Corona trifft die Ärmsten am härtesten, das liest man immer wieder. Bisher hat das Virus aber am stärksten im Westen zugeschlagen. Doch nun steigt auch die Zahl der Toten und Infizierten in Schwellen- und Entwicklungsländern. Ich bin nun verbunden mit Joachim Nagel. Er ist im Vorstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, und dort verantwortlich für den Bereich internationale Finanzierung. Als Hintergrund, die KfW arbeitet im Auftrag der deutschen Regierung und finanziert Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa. Zuerst einmal, Herr Nagel, Sie haben schon einige Krisen mitbekommen, auch in aktiven Rollen. Sie waren beispielsweise im Vorstand der Deutschen Bundesbank bei der Euro-Krise und haben dort auch in anderer Rolle die Finanzkrise mitbekommen. Aus Ihrer Perspektive, was unterscheidet die aktuelle Corona-Krise wirtschaftlich von den alten Krisen?
Ja, also man sieht natürlich jetzt auch in dieser Krise, dass jede Krise einen ganz anderen Charakter hat. Ich hatte damals, als ich für die Bundesbank den Finanzkrisenstab leiten durfte, gedacht, naja, viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Aber Sie merken schon, das ist natürlich eine Fehleinschätzung, die ich damals hatte. Wir haben es hier mit der Pandemie, mit einer globalen Krise zu tun, die die ganze Welt erfasst hat, die, wenn man in ökonomischen Dimensionen denkt, die Angebots- und Nachfrageseite erfasst hat, die unser Leben dramatisch verändert hat und die vor allen Dingen auch noch mit vielen Nachwirkungen kommen wird, die wir jetzt vielleicht gar noch nicht so richtig absehen können.
Ja. Ist die Unsicherheit über das, was kommt, vielleicht sogar das ökonomisch Herausforderndste?
Ja, ganz bestimmt. Ich meine, es hat natürlich auch viel Vertrauen ist verloren gegangen in Wirtschaftsprozesse. Und ja, also wir kennen viele Themen einfach noch nicht, inwieweit vor allen Dingen jetzt es gelingen kann, dann die Wirtschaft wieder anzufahren. Wie lange dauert das? Welche Strukturen gehen möglicherweise verloren? Das sind noch viele Fragen offen. Natürlich Unsicherheit, das uns alle irgendwie, es bewegt uns alle. Und aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das hinbekommen können.
Sie appellieren auch dafür, dass man in Zeiten von Corona auch über die nationalen Grenzen hinausschauen muss, vor allem in die Entwicklungsländer. Warum glauben Sie, dass die Folgen des Virus die Menschen in den Entwicklungsländern besonders hart treffen wird?
Ich meine, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, ich sagte ja schon, es ist eine globale Krise und in vielen Entwicklungsländern sind die Gesundheitssysteme sehr labil. Die Gegebenheiten sind ja in keinster Weise mit denen in Deutschland vergleichbar. Hinzu kommt natürlich noch, dass in vielen Staaten einfach in den Entwicklungsländern das Geld fehlt, um auch adäquat auf die Pandemie reagieren zu können. Es gibt zwar mitunter nationale Aktionspläne, wie man die Pandemie bekämpft, aber die sind in der Regel unterfinanziert. Wenn man an die Kapazitäten denkt, beispielsweise für intensivmedizinische Behandlung von Schwererkrankten, dann sind die in vielen Ländern extrem knapp. Ich will Ihnen vielleicht mal ein Beispiel nennen. Im Land wie Burkina Faso mit insgesamt 20 Millionen Einwohnern gab es zuletzt 12 Intensivbetten. 12 Intensivbetten für 20 Millionen Einwohner. Ich glaube, das spricht für sich. Und Beatmungsgeräte sind ebenso Mangelware wie auch entsprechend qualifiziertes Personal.
Aber machen wir mal eine Bestandsaufnahme, weil noch sind die Fälle ja noch relativ gering, sage ich mal, im Vergleich zu den Fällen im Westen. Trotzdem hat das Coronavirus ja auch schon die Wirtschaft im globalen Süden getroffen. Was hören Sie denn da von Ihren Projektpartnern?
Also zunächst mal, was man ja sehen kann von den Infektionszahlen, das ist beispielsweise Afrika durchaus so mit einer Zeitverzögerung von 1,5 Monaten im Vergleich zu Europa jetzt trifft. Also ich denke, da werden wir möglicherweise erst noch einiges sehen, was die Infektionszahlen angeht. Und natürlich sind die ökonomischen Konsequenzen, die sind natürlich ähnlich wie die wir hier in Europa erleben dürfen. Nur ist es natürlich oft so, dass die Menschen dort gar keine Alternative haben und sagen können, Mensch, wir machen jetzt mal Homeoffice, weil einfach die Not so groß ist. Man muss arbeiten, man hat vorher schon um seine Existenz gekämpft. Und das muss man natürlich auch in Zeiten von Corona. Insofern sind dort die Effekte, die humanitären Auswirkungen natürlich zum Teil sehr dramatisch.
Und abgesehen von den humanitären Auswirkungen über die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft arbeiten Sie auch direkt mit Unternehmen zusammen. Was gibt es denn da für Reaktionen?
Natürlich, das ist natürlich auch für die dort eine enorme ökonomische Herausforderung. Auch dort ist zum Teil die Nachfrage weggebrochen. Das, was man hier erlebt hat, hat man natürlich dort genauso. Das heißt, auch dort wird es zu Entlassungen kommen. Es sind zum Teil auch Aufträge aus dem Ausland verloren gegangen. Also das wird auch hier in den Entwicklungsländern, mit den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, ähnliche ökonomische Konsequenzen haben, die dramatisch ausfallen, wie wir es auch hier aus unserem Land kennen.
Sie haben es ja schon gesagt, die Ausgangsbedingungen im globalen Süden sind anders als hier im Westen, denn für große Hilfspakete wie hier ist ja in den Haushalten kein Geld vorhanden. Gibt es denn trotzdem aus Ihrer Perspektive eine Art Rezept, wie man gesundheitlich das Schlimmste verhindern kann und sich auch wirtschaftlich vielleicht nicht zu stark schadet?
Also es kommt, wie gesagt, auf die internationale Solidarität an. Also der Bundesminister Gerd Müller, der für die Entwicklungszusammenarbeit in der Bundesregierung zuständig ist, hat es aus meiner Sicht ganz treffend auf den Punkt gebracht, dass wir Corona nur besiegen können, wenn wir weltweit hier agieren. Ansonsten wird es ganz schwierig sein, Corona in den Griff zu bekommen. Insofern ist die Pandemie auch eine Menschheitsaufgabe. Und es ist enorm wichtig, dass gerade die reichen Länder den Blick über ihre Grenzen hinausrichten und nach Kräften eben hier Hilfe leisten. Und insofern sind die Anstrengungen, die die Bundesregierung hier anstrengt, die sie auch in ihrem Corona-Sofortprogramm für die Entwicklungsländer zuletzt Ende April vorgestellt hat, mit einem Gesamtumfang, was hier angestrebt wird, von mehr als 4 Milliarden Euro, sind genau die richtigen Maßnahmen. Und die KfW wird natürlich, so wie wir das immer tun, im Auftrag der Bundesregierung, werden wir hier unseren Beitrag leisten, um gerade dafür zu sorgen, dass die Gesundheitssysteme in den Ländern gestärkt werden, dass wir eine Ernährungssicherheit darstellen können und dass wir auch Maßnahmen bereitstellen zur Stabilisierung von Unternehmen und die Bereitstellung von Liquidität für Staaten, dass die Regierungen auch entsprechend handlungsfähig bleiben können. Und da zehren wir ja von unserer Erfahrung in der KfW, die ja schon mehr als 60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit vorweisen kann. Ich denke, wir haben viele Kooperationspartner vor Ort, entsprechende lokale Partner, die uns dabei helfen. Und insofern bin ich da, ich hatte es auch gesagt, zuversichtlich, dass wir hier einen guten Beitrag leisten können.
Sie haben gesagt 4 Milliarden, wenn man das jetzt mit den 500 Milliarden vergleicht, die in Deutschland ausgegeben werden, beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden, da erscheint das nicht besonders viel.
Na, das würde ich so nicht sagen. Ich hatte ja schon auch zu Beginn gesagt, es ist eine internationale Aufgabe. Deutschland agiert ja hier nicht alleine. Die Europäische Union, Weltbank, andere Länder engagieren sich hier ebenfalls in erheblichem Maße. Natürlich werden hier viele finanzielle Mittel notwendig sein. Und ich denke, den Beitrag, den Deutschland leistet, der ist hier durchaus sehr respektabel. Und dann sollte man nicht kleinreden.
Sie schreiben ja auch, dass Nichthandeln sich auch als Bumerang erweisen könnte in einem Gastbeitrag. Warum glauben Sie das?
Also Bumerang in dem Sinne, ich hatte es ja auch vorhin schon angefügt, wir treffen oft auf Länder, die so oder so schon fragil sind, die jetzt noch stärker belastet werden durch die Corona-Krise, durch die wirtschaftlichen Implikationen. Das führt mitunter eben auch zu einer Radikalisierung. Das kann natürlich auch hinsichtlich dessen, was dann daraus erwachsen kann, für uns alle durchaus belastend werden. Also ich denke, wir sollten hier ganz klar Hilfe leisten, versuchen, die Länder zu stabilisieren, die Not zu lindern. Und das ist dann ein wichtiger globaler Beitrag, der auch die globale Sicherheit sicherstellt.
Die KfW hat ja mehr als 10 Milliarden Euro für Projekte in Entwicklungsländern im abgelaufenen Jahr 2019 zugesagt. Das meiste war ja im Bereich Energie bzw. Abwasser. Und jetzt ist ja die Frage, inwiefern so eine Corona-Krise jetzt den Fokus verschiebt. Kann man da schon was zu sagen? Also beispielsweise viel Richtung Gesundheit oder?
Natürlich wird die Corona-Situation dazu führen, dass man das ein oder andere neu, sage ich jetzt mal, justieren muss und dass man möglicherweise stärker eben, ich hatte es ja auch ganz zu Beginn gesagt, in die Gesundheitsvorsorge, in die Gesundheitssysteme investieren muss. Aber auch gerade das, was wir bislang schon getan haben, Verbesserung der hygienischen Standards, trägt natürlich auch dazu bei, dass gerade wenn es um die Verbreitung von Covid-19 geht, dass hier bessere Bedingungen sind, dass das doch eher verhindert werden kann, weil gerade auch fehlende hygienische Standards, das wissen wir ja alle, dazu beiträgt, dass der Virus eine stärkere Verbreitung nehmen kann.
Ihr Auftraggeber, das Bundesentwicklungsministerium, hat ja auch seine Strategie geändert. Das heißt, das Geld soll ja jetzt in weniger Länder fließen. Wie schnell äußern sich solche Strategieänderungen dann auch für die KfW?
Also wir sind letztendlich, und da sind wir auch absolut von der Strategie unseres Ministeriums überzeugt, unterstützen hier die Bundesregierung, wenn es jetzt darum geht, bestimmte Aufgaben auf bestimmte Länder zu konzentrieren. Das macht durchaus Sinn. Und das wird sich natürlich jetzt in den nächsten Jahren in unserem Portfolio widerspiegeln. Ich denke, das ist sogar ganz normal. Das gab es im Übrigen schon immer, dass die Entwicklungszusammenarbeit sich in bestimmten Bereichen für bestimmte Länder neu aufgestellt hat. Insofern ist das nichts Neues. Aber wir unterstützen hier die Bundesregierung. Das ist unser Auftrag. Und dafür ist die KfW-Entwicklungsbank auch da.
Ja, das hat man ja auch bei dieser Ankerlandstrategie gesehen. Da wurde ja auch dann sehr viel Geld umgeschichtet, sage ich mal, auf die regional relevanten Länder. Aber jetzt bei dieser neuen Strategie, was bedeutet das denn für die Länder, aus denen das Geld dann abgezogen wird? Die sind ja teilweise sehr darauf angewiesen.
Na, zum Teil ist es so, dass es natürlich auch Länder sind, da laufen Projekte noch, die werden ordentlich zu Ende gebracht. Also das heißt jetzt nicht, dass wir dann hier morgen gleich aus den Ländern uns verabschieden. Zum Teil sind wir noch mehrere Jahre dann auch vor Ort mit eigenen Büros und werden die Projekte dort ordentlich abschließen. Ich denke, für die Länder ist es auf alle Fälle eine klare Ansage, eine Orientierung. Zum Teil sind die Länder auch so weit, dass sie selbst in der Lage sind, weiter Themen voranzubreiten. Also insofern ist mir da nicht so bange, dass es zu großen Verwerfungen in einzelnen Ländern führen könnte.
Sie sind ja auch selbst viel unterwegs gewesen. Jetzt mal Perspektivwechsel beim Umgang mit der Pandemie. Was denken Sie denn, können wir vielleicht auch von Entwicklungsländern lernen?
Also zunächst mal, Entwicklungsländer sind ja per se, und das ist ja oft was wir jetzt schon beobachten konnten, in den letzten Jahrzehnten sind ja sehr Krisen erfahren, wenn Sie an die Ebola-Krise denken. Und Entwicklungsländer stellen sich auch relativ zügig auf solche Veränderungen ein und lernen auch damit umzugehen. Also ich denke, wir sollten mit ein Stück weit Demut an diese Krise rangehen und mit Respekt unseren Partnerländern, die hier in ganz schwierigen Bedingungen sich dieser Krise zu stellen haben, dort sollten wir mit ihnen begegnen. Und insofern das Durchhaltevermögen der Menschen, was ich ja auf meinen Reisen immer wieder beobachten durfte, das hat mir immer wieder großen Respekt gebracht, wie man letztendlich mit existenziellen Herausforderungen, mit Bedrohungen und auch mit diesen ganz großen Themen, die sozusagen die Existenz bedrohen, wie man damit umgeht. Und das ist schon wirklich bemerkenswert.
Jetzt sitzen ja viele Entwicklungsländer auf sehr, sehr hohen Schulden. Das ist ja auch ein Grund, warum sie dann teilweise ja einfach international nicht besonders handlungsfähig sind, auch nicht an irgendwelchen Finanzmärkten. Wie stehen Sie denn einer Entschuldung gegenüber?
Also das ist jetzt nicht unmittelbar ein Thema, was ich aus KfW-Sicht zu bewerten habe. Ich meine, das ist ein Thema, da wird sich der Internationale Währungsfonds, die Weltgemeinschaft, auch das werden Themen sein, da wird sich sicherlich auch die Weltbank dazu äußern. Ich meine, es ist klar, ich hatte das ja auch eingeräumt, viele Länder, die schon vor der Krise in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation waren, werden jetzt durch die Corona-Krise noch mehr in Mitleidenschaft gezogen aus fiskalischer Sicht. Die Haushalte werden noch stärker belastet. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass für das ein oder andere Land möglicherweise dann am Ende möglicherweise ein Schuldenschnitt notwendig sein müsste. Aber das haben andere zu beurteilen.
Sie wechseln jetzt bald zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die wird ja auch gerne mächtigste, unbekannte Bank der Welt genannt. Da werden Sie dann vor allem mit den westlichen Notenbanken zu tun haben. Inwiefern nehmen Sie denn das Anliegen der Entwicklungsländer mit in diesen feinen und kleinen Kreis?
Na, also ich meine, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die gibt es schon seit 90 Jahren, ist sicherlich hat eine relevante Rolle, wenn es um internationale Finanzmärkte geht. Und ich freue mich über diesen Schritt nach Basel zur BITS. Aber ich werde natürlich vieles aus den 4 Jahren, die ich bei der KfW erfahren durfte und in meiner Zeit zuvor bei der Deutschen Bundesbank mitnehmen zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Gerade die vielen Begegnungen und Eindrücke, die ich sammeln durfte auf meinen Projektreisen für die Entwicklungsbank, die werden bleiben und die sind für mich prägend. Wir haben hier in einem globalen Verständnis viel zu verteidigen, gerade für die Ärmsten unserer Welt. Und das wird für mich auch in Basel genauso bleiben, wie es jetzt in den letzten Jahren hier bei der KfW der Fall war.
Herr Nagel, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Joachim Nagel war das, aktuell noch im Vorstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau, bald schon bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Damit endet auch der Wirtschaftspodcast von heute. In der Technik war Thomas Schmidt. Ich bin Nicolas Martin und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der DW.